Darf ich Sie herzlich willkommen heißen? Mein Name ist Bernhard Edelbacher. Ich bin bei der Microsoft für Client Management, Client-Verwaltung, alle diese Dinge, Security und gehostete Desktops, alles was irgendwo mit Client zu tun haben, im technischen Pre-Sales verantwortlich. Das Thema heute bei Katapult ist Enabling People-Centric IT. Das ist quasi unser Marketing-Brand, der auf den externen Webseiten für diese ganzen Themen verwendet wird, damit sie sich auch zurechtfinden und das alles aus einem Guss ist. Dahinter verstecken sich einige Technologien, Produkte und Lösungen, gemeinsam teilweise auch mit unseren Drittherstellern, um diese Szenarien, die hier definiert werden, also auch wirklich abbilden zu können. Ich habe einige Themen heute vorbereitet, die ich nur kurz streifen werde, weil sie sich versus Windows 8 oder Server 2012 nicht wesentlich geändert haben. Wenn jemand das eine oder andere gar nicht kennt, dann bitte zeigen Sie auf, dann werde ich das auch noch ein bisschen genauer erklären. Es ist ja so, dass doch nicht alle Windows 8 und Server 2012 schon im Einsatz haben und wenn also etwas, was für mich vertraut ist und eigentlich schon alt, wenn man jetzt von 8.1 spricht, thematisch alt ist, dass wir das also doch noch ein bisschen genauer hinterfragen. Worum geht es bei People-Centric IT? Wir haben die Benutzer, die überall arbeiten, haben wir beim Stefan Sennebogen in der Einführung schon gehört, die auf unterschiedlichsten Endgeräten arbeiten, die privat oder dienstlich sein können und wo man mit jedem der Geräte teilweise privat oder auch dienstliche Inhalte drauf bearbeitet. Auf den unterschiedlichen Geräten gibt es natürlich unterschiedliche Applikationen. Auch hier ist wieder die Mischung, welche sind dienstliche Applikationen und sollen also auch nur sicher mit einer dienstlichen Backend-Infrastruktur kommunizieren, welche sind privat und geduldet in einer Sandbox oder wie auch immer zur Verfügung gestellt und wie kann ich denn diesen Spagat hier schaffen. Im Backend selbst gibt es unterschiedliche Speicherorte der Daten, die im eigenen Rechenzentrum sein können, die in einer Public Cloud sein können, die bei einem Hoster sein können oder die in manchen Fällen auch einfach lokal am Gerät sind. Und aus diesen Mischungen ergeben sich jede mögliche, eine sehr große Anzahl von Szenarien, wie man denn das abbilden kann. Wichtig ist, dass der Benutzer primär immer seine privaten Daten und Applikationen zur Verfügung hat und die im besten Fall das Unternehmen nichts angehen. Kommt darauf an, wie die vertragliche Vereinbarung ist, aber grundsätzlich ist es etwas, was nicht unbedingt Unternehmensrelevanz hat und wo auch der Benutzer selbst dafür verantwortlich ist, dass er das wartet. Wenn so ein Gerät in ein Firmennetzwerk eingebunden werden soll, dann soll der Benutzer ja normalerweise auf Firmendaten mit Firmenapplikationen zugreifen und das muss auch sicher sein. Das heißt, ich kann ihm wohl erlauben, in diesen Bring-Your-Own-Szenarien, dass bestimmte Endgeräte seiner Wahl verwendet werden. Ich kann aber ein Regelwerk vorschreiben, wenn er darauf zugreift, dann muss er sich diesen Regeln unterwerfen und diese akzeptieren, sonst geht es halt nicht. Und das muss die IT ermöglichen. Wichtig ist dabei, dass einerseits der Benutzer die Kontrolle darüber hat, dass er die Applikationen auswählt, vor allem auf den Geräten, die ihm gehören und die er für seine Arbeit vielleicht nur in einem bestimmten Zeitraum benötigt und die dann auch wieder deinstalliert werden. Der für die IT wesentlich wichtigere Bereich ist, dass die Infrastruktur, die das ermöglicht, möglichst aus einem Guss sein soll. Das heißt, dass Sie nicht fünf verschiedene Management-Plattformen haben, um die Firmen-PCs, Laptops zu verwalten, mobile Endgeräte zu verwalten, Server zu verwalten und auch virtuelle Desktop-Infrastrukturen möglicherweise zu verwalten, auf die man ja mit den unterschiedlichen Tablets, Laptops, Smartphones auch wieder darauf zugreifen kann und wo Windows-Desktops abgebildet werden. Das heißt, schlicht und einfach, im Idealfall eine Konsole, aus der das alles verwaltet wird, wo der Benutzer im Mittelpunkt steht und wo ich dem Benutzer in Abhängigkeit von seinen Rollen und vom Zugangsgerät unterschiedliche Zugriffstiefen ermögliche. Und das alles unter dem Gesichtspunkt, dass die Daten geschützt werden, dass ein sicherer Zugriff auf die Daten besteht und dass die Daten auch nirgendwo anders weiterverwendet werden können. Wie macht man das, wenn er jetzt mit unterschiedlichen Geräten, und auch hier sehen wir wieder, Android und Apple wird also gleichermaßen wie Windows-Geräte unterstützt, wie stelle ich sicher, dass ein Benutzer der Benutzer ist, der vorgibt zu sein? Ich brauche in irgendeiner Form einen Verzeichnisdienst. Und eine dieser Varianten ist, weil die Geräte ja primär im Internet sich aufhalten, dass man ein Windows Azure Active Directory oder ein föderiertes, normales Windows Active Directory aus seinem eigenen Forest betreibt und wo die Systemmanagement-Komponenten die Identitäten überprüfen können und basierend auf diesen Identitäten die Zugriffe gewährt werden. In unserem Fall, wie nicht anders zu erwarten und heute auch schon erwähnt, ist das System Center 2012 R2, der also auch am 18. Oktober gemeinsam mit Windows 8.1 erscheint, die Management-Plattform für alle Server, Clients und mobile Endgeräte. Und wir haben den Cloud-Dienst Windows Intune, der eine Rolle für die Einbindung bei den mobilen Endgeräten spielt, auf die ich im Nachhinein noch ein bisschen mehr eingehen werde. Wenn ich die Identitäten überprüft habe und die Sicherheitsrichtlinien definiert habe, dann möchte ich auf die entsprechenden Systeme im Unternehmen zugreifen. Da gibt es Firewalls, da gibt es Remote Desktop Gateways, über die ich dann auf VDI oder Terminal Servers, hier heißt es Session Hosts, zugreifen kann und wo ich unterschiedliche Applikationen, die Web-Apps direkt über ein Secure Publishing und eine Firewall ebenfalls zur Verfügung stelle. Und dann gibt es nur solche Dinge wie Home Directories oder SharePoint-Farmen, wo ich meine Dokumente ablege und auch hier möchte ich wissen, dass bestimmte Clients nur dann, wenn die Richtlinien, die auf der linken Seite in der blauen Kolonne überprüft worden sind, nur dann, wenn das eintritt, dürfen quasi Zugriffe auf den orangen rechten Teil tatsächlich durchgeführt werden. Von der Vereinheitlichung der Management-Plattform, das ist jetzt der blaue Teil, habe ich eine einzige Administrator-Konsole und das ist bei uns das System Center 2012 R2 Configuration Manager oder auch schon in der Vergangenheit mit ein bisschen weniger Funktionalitäten das Ganze ohne R2, also SCCM 2012 Service Pack 1 in Kombination mit Windows Server 2012. Und auch hier spielt Windows Intune schon eine Rolle, nämlich jene, dass die Geräte, die mobilen Endgeräte, die über ein natives Endgerätemanagement, und dabei spreche ich bei Windows, RT, iOS und Windows Phone, über die Standard Management Agents und diesen Cloud-Dienst einen Management-Kanal aufbaue und diesen dann transparent in mein System Center, das bei mir in meinem Rechenzentrum steht, durchschleife. Warum haben wir den Ansatz gewählt? Windows Intune läuft auf der Windows Update-Plattform. Die ist weltweit höchst verfügbar vorhanden. Die kennen Sie alle von Ihren PC-Patchen, dass also zu Hause jeder auf Windows Update geht. Im Unternehmen kann man sich Replikas ziehen, Content laden und das Ganze auf einen VESUS-Server hosten. Aber im Prinzip ist das die Update-Plattform, wo alle unsere Updates drauf sind. Die gibt's. Und im Bereich der mobilen Endgeräteverwaltung, wo die Geräte sowieso über einen mobilen Operator oder über ein WLAN im Internet laufen, ist der erste Kontaktpunkt diese höchst verfügbare Windows Update-Plattform mit dem Namen Windows Intune, wo, wenn ich eine Management-Funktionalität aktuell einstelle als Benutzer oder das Unternehmen das vorgibt, wo ich dann über einen mit Zertifikat gesicherten Kanal ein Rerouting in mein eigenes Unternehmen mache. Das sieht man ja hier auf dem Pfeilchen, das ist der vertikale Pfeil vom Intune in den Config Manager. Und damit unterscheidet die Windows Intune-Plattform die vielen, vielen Endgeräte, die draußen im Internet sind, auf welchem System Center route ich das durch? Sind es die Microsoft-Endgeräte, wenn ich mich mit meinem Microsoft-Account, und da meine ich jetzt den Active Directory-Account, anmelde und identifiziere, dann weiß er, dass er bei uns zu MSIT reingeht. Und wenn ich jetzt bei einem anderen Unternehmen bin und mein eigenes SCCM betreibe, dann richte ich diesen Intune-Connector in meinem SCCM ein und Intune muss unterscheiden, welcher Mandant quasi im Backend-System denn die Daten überhaupt bekommen soll. Das wird einmal zu machen sein und damit werden die Benutzer dann nach ihrer Identifizierung, im Idealfall mit dem Active Directory-Konto des Unternehmens, validiert. Das Ganze passiert über Active Directory Federation Services, das heißt, Sie haben keine Passworte im Internet gespeichert, sondern Sie melden sich auf dem Webportal an, geben Ihre Domänenkennung und den Usernamen an oder Ihre E-Mail-Adresse als UPN, der draußen sein muss, das ist ein User Principal Name, und der weiß dann über die Federation, an welchen Active Directory Forest muss er denn diese Identifikation weiterreichen und es wird bei Ihnen im Unternehmen validiert. Datenschutz schaut so aus, dass auf der einen Seite natürlich gehostete Desktops, und das kann VDI oder Terminal Server, also Session Virtualisierung sein, verwendet wird. Das heißt, die Daten bleiben im Rechenzentrum, die Applikationen laufen im Rechenzentrum und sie schalten sich mit einem geeigneten Viewer auf diese gehosteten Desktops drauf. Für die Microsoft-Plattform ist es unser RDP-Protokoll, für die neueren Versionen. Für die Nicht-Microsoft-Plattformen ist es in der Regel Citrix, der Citrix Receiver, mit dem man das macht, als Erweiterung für mit Xen Desktop oder Xen App. In der aktuellen Version nur mehr Xen Desktop 7 und da habe ich diese Funktionalität gegeben. Warum sage ich es? Bei den aktuellen Versionen von Windows können wir das nativ machen, weil die Änderungen beim Remote Desktop Services, nämlich dass ich animierte Grafiken und all diese Dinge performant über eine WAN-Leitung transportieren kann, erst mit RemoteFX-Erweiterungen vom RDP-Protokoll möglich sind und das geht nur bei Windows 7 Service Pack 1 und höher als Client. Wer noch Windows XP-Clients oder irgendwelche anderen Client-Versionen, auch wenn es Windows-Versionen sind, benötigt, der braucht dann das HDX-Protokoll basierend auf ICA von der Citrix. Also wenn mein Access-Device Windows 7 SP1 oder höher ist, dann können Sie nativ mit Microsoft Bordmittel eine ähnliche Performance und User Experience erhalten wie mit Citrix für alle Nicht-Microsoft-Plattformen oder ältere Windows-Plattformen. Und dann gibt es hier noch einen neuen Punkt, Workfolders. Das hat die Cheryl und der Georg vorher kurz erwähnt. Workfolders sind persönliche NTFS-Shares, die ich auf meinem mobilen Endgerät zur Verfügung gestellt bekomme. In der Art Firmen-Dropbox auf File-Server. Sie kennen aus den diversen anderen Katapult-Veranstaltungen und ich habe das selber auch schon mal vorgetragen bei Office 365 in der Kombination. Ich kann mit SharePoint oder SharePoint Online auch meine Firmen-Dropbox zentral hosten. In der Public Cloud oder bei mir oder bei meinem Service Provider und damit eine Dropbox-ähnliche Firmenfunktionalität abbilden. Es ist aber nun mal so, dass die SharePoint-Server nicht überall schon vorhanden sind und die Anzahl der deployten File-Server genauso stark wie die Anzahl der verkauften Server steigt. Und jetzt haben wir also mit Windows Server 2012 R2, das ist wichtig in der Backend-Infrastruktur, die Möglichkeit geschaffen, sogenannte Workfolders einzurichten, wo ich dann vom mobilen Endgerät, das dann einen entsprechenden Client hat, und in erster Linie ist das ausschließlich Windows 8.1 jetzt, dass ich dann auf diese NTFS-Shares zugreifen kann, gesichert zugreifen kann, und die werden gesichert im Internet da, publiziert. Wenn ich die gehosteten Desktop habe, dann habe ich mein ganz normales Remote Desktop Session Gateway, und dahinter den Connection Broker und all die Teile, die in der Infrastruktur beim Server kommen. Im letzten Vortrag bei meinen Kollegen werde ich dann auch noch ein paar Minuten über die serverseitige Implementierung von RDS und VDI sprechen. Für den, ja? Die Frage war, ob ich die Workfolder nur für eigene im Active Directory bekannte Benutzer freigeben kann. Ja, das ist so. Für die Geräte gibt es eine neue Funktionalität, auf die ich dann auch zu sprechen komme, wie man sicherstellt, dass die ein Minimalset an Management haben, damit ich die Workfolder überhaupt nutzen kann. Der rechte untere Teil Access Policies heißt jetzt zusätzlich zu den Authentifizierungen, die ich durchlaufen habe, plus den Richtlinien, die auf die Endgeräte rausgerollt worden sind, möchte ich meine Daten klassifizieren und schützen. Heißt, dass ich definieren kann, wenn ein erlaubter Benutzer von einem erlaubten Endgerät, das verwaltet ist, zugreift und in einem Netzwerksegment ist, das Internet oder ein definiertes ist, dann hat er auf bestimmte Bereiche der Dateiablage nur lesenden Zugriff. Und ansonsten vielleicht auch schreibenden Zugriff. Oder wenn die Daten eines Benutzers ein bestimmtes Schlüsselwort enthalten, dann werden die Dateien, wo dieses Schlüsselwort enthalten ist, automatisch serverseitig verschlüsselt mit Active Directory Rights Management Service. Das heißt, wenn Sie sensible Informationen im Unternehmen haben, dann sind Sie nicht mehr darauf angewiesen, dass irgendeiner in der E-Mail reinschreibt, bitte nicht weiterleiten, ganz große Buchstaben in Rot dazu gibt. Und dann kann es sowieso jeder kopieren, sondern es ist an der E-Mail oder in einem Word-Dokument oder wo auch immer am Dokument ein Schutz enthalten. Und wenn bestimmte Kriterien erfüllt werden, dann werden die Dateien verschlüsselt und sind auch nur von authentifizierten Personen, für die das freigegeben worden ist, verwendbar. Die kann er dann auf einem Laptop gerne auf einen USB-Stick kopieren oder irgendwie auf einem mobilen Endgerät andere Dinge damit machen, solange dieses Gerät dann nicht einen geeigneten Client hat und sich nicht selbst wieder identifiziert hat, dass es sicher ist, wie das Unternehmen definiert, kann er damit nichts anfangen. Welche Clients verwenden wir primär in solchen Umgebungen? Das ist Windows, Windows RT und Windows Phone. Alle drei gemeinsam haben einen gesharten NT-Kernel mittlerweile, also Windows Phone 8 sprechen wir, mit einem gleichen Treibermodell. Das heißt, vom System her sind das identische Systeme. Von den Schnittstellen für die Applikationen gibt es Unterschiede, der Georg Binder hat das eh schon erzählt, es sind unterschiedliche Funktionalitäten in den APIs und in den Runtime-Environments vorhanden, aber das Ziel allalong sollte sein, dass Sie eine Applikation erstellen und dann im Wesentlichen nur mal sagen, der Bildschirm ist so und so groß und ich muss mich anders darstellen, so wie auf einem Laptop oder einem RT-Gerät im gesnappten Mode oder im Vollbildschirm zeige ich unterschiedliche Dinge an. Und so sollte es dann halt auch auf einem mobilen Endgerät sein, das eben einen kleineren Bildschirm hat, dass man da immer noch irgendwas Sinnvolles sieht. Das wäre quasi so das Ziel. Von welchen Komponenten sprechen wir beim gut verwalteten, sicheren Endgerät? Das ist Windows 8 1 Enterprise Edition. Einige dieser Funktionen sind auch im Windows 8.0 schon dabei, aber diese Start-Screen-Control, die wir hier ganz links sehen, das sind Gruppenrichtlinien, die wir hier nur in der Enterprise Edition bei 8.1 haben. Ich weiß nicht, ob es der Georg erzählt hat, aber nicht so ganz aufgepasst. Wenn Sie normale Applikationen installieren, ist das heute immer so, dass die Shortcuts ganz rechts draußen kommen, was super mühsam ist, wenn man dann immer herumwischen muss, bis man die Apps dann endlich hat. Jetzt ist es so, dass die Applikationen überhaupt keine Icons machen im Startschirm und ich dann selbst mit einer Richtlinie beim Installieren sagen kann, ich hätte es gerne oder ich möchte es an einer anderen Position haben. Das heißt, es ist ein bisschen übersichtlicher geworden. Bei der Startschirmkontrolle heißt aber auch Boot to Desktop und wie das Ganze organisiert sein soll, dass Sie das zentral steuern können mit entsprechenden Gruppenrichtlinien. Und der zweite Bereich, wo Windows 8.1 noch ein bisschen flexibler gegenüber 8.0 geworden ist, ist beim Enterprise Sideloading ganz rechts, dass Sie nämlich Applikationen oder Applikationspakete jetzt als Bundle deployen können oder auch granularer deployen können. Heißt, Sie hätten eine Applikation getrennt mit den ganzen User Interfaces in den unterschiedlichen Sprachen anzubieten. Sie brauchen nicht jedes Mal ein großes Paket verteilen, wo alle Sprachen dabei sind, sondern Sie können sich dynamisch aussuchen, welche Teile davon möchten Sie haben und das über ein zentrales Management oder eben in Abhängigkeit davon, welche Sprache hat das Endgerät draußen. Auch das könnte ich über eine Property abfragen beim Systemmanagement, dass ich nur die richtigen Teile hinausschicke, möglicherweise über eine teure Datenverbindung im Ausland. Wenn ich sage, es ist aber extrem wichtig, dass das zu tun ist, dann kann ich das entsprechend hier in der Applikation beim Verteilen einstellen. Datenroaming wäre auch noch ein Bereich, der erwähnenswert ist. Wenn sie verwaltet sind, kann man immer sagen, in einer mobilen Datenverbindung bei Breitband wird alles gemacht im eigenen Netz. Sind sie im Roaming-Bereich, dann werden nur Systempolicies verteilt oder eben gar nichts gemacht und gewartet, bis er aus dem Roaming zurückkommt. Oder Sie sagen, Sie brauchen eine Wi-Fi-Verbindung und nur dann haben Sie die volle Funktionalität. Also all diese Unterschiedlichkeiten können Sie über Betriebssystem-Standardfunktionen auch mit dem Systemmanagement im Hintergrund bewerten und verwenden. Ein Teil dieser Flexibilität, überall arbeiten und meine Applikationen bei mir zu haben, sind für Windows 8.1 Enterprise auch im Desktop Optimization Pack dabei. Und die ermöglichen auch für Desktop-Applikationen primär ähnliche Funktionalitäten, wie es bei den modernen Applikationen ohnehin zur Verfügung steht. Da gehört auf der einen Seite mal dazu dieses AppV, Application Virtualization. Ist in der aktuellen Version 5 mit dem, was vorher vielleicht bekannt war, oder als SoftGrid oder bei Citrix ähnlich, das XenApp Streaming in der Form nicht mehr vergleichbar. Bietet aber ähnlich wie Kachel-Applikationen die Möglichkeit, isolierte Sandboxes zu betreiben, wo jede Applikation ungestört von den anderen lauffähig ist, solange dieses Runtime-Environment verfügbar ist. Am Desktop, bei den klassischen Anwendungen, ist es aber oft wichtig, dass die sehr wohl miteinander kommunizieren sollen. Das ist ja gewollt, dass ein Office mit einem Subgui oder mit anderen Komponenten kommuniziert. Und dann gibt es also sogenannte Connection Groups, wo man diese Sachen granular zusammenfügen kann, wenn man möchte. Und andere sind aber wirklich in ihrer Sandbox alleine betreibbar. Warum ist es so wichtig? Damit ich im Prinzip ein Betriebssystem, so wie es jetzt, wenn man 7, 8 oder 8.1 hätte und das Environment gleich bleibt, dann kann ich eine AppV-Applikation 1:1 nehmen und auf das neue Betriebssystem draufgeben. Das stört das nicht. Und es ist jetzt dann nicht mehr so wie früher vielleicht sehr inflexibel und abgeschottet und kann nur einen Teil der Funktionalitäten. Man sieht das am Beispiel Office 2013, das kommt in der Volumenslizenzform, wenn Sie benutzerbasierend lizenzieren, das heißt bis zu 5 Endgeräte kann ich verwenden, um mein Office zu betreiben. Das kommt schon in diesem Format. Das kann ich als Heimbenutzer aus der Cloud streamen, das will ich als Unternehmen nicht. Aber wenn ich als Unternehmen diese Binärdaten verwende und dann mit meinem Softwareverteilungstool der Wahl, im Idealfall System Center Config Manager, weil es geht auch jedes andere, im schlimmsten Fall Robocopy, dann kann ich diese Daten nehmen und entsprechend auf meine Desktops verteilen. Dennoch ist das Format dahinter ein AppV5-Format, standardmäßig. Das heißt, wir haben hier keine funktionalen Einschränkungen mehr. Es ist quasi die Ablöse von Windows Installer. Und ermöglicht eben dieses flexible Hinausrollen. Der zweite Teil, der dazu kommt für die Desktop-Apps, aber jetzt in 8.1 auch für die modernen Applikationen, sind, dass die Einstellungen der Anwendungen mit dem Benutzer mitwandern. Heißt, dass wenn Sie in einer Desktop-Anwendung, Beispiel bleiben wir im Word oder im PowerPoint, Sie verändern den Ribbon, wollen bestimmte Anordnungen im Office für sich persönlich, für Ihre Arbeitsweise, für Ihre Aufgaben anpassen, dann möchten Sie diese gleichen Einstellungen, egal auf welchem Endgerät Sie sich anmelden. Wenn Ihnen als Benutzer das Word zur Verfügung steht, dann soll das immer gleich ausschauen. Und das soll gleich sein auf einer VDI-Session, auf einem Terminal-Server, auf meinem Rich-Client oder die Einstellungen der zuletzt geöffneten Dokumente, zum Beispiel auch im Office Mobile auf einem Windows-Phone. Und es gibt ja Office jetzt auch für Android und iOS, auch über diese gleiche benutzerbasierende Lizenzierung, weil da haben Sie ja das Recht, 5 Endgeräte zu verwenden. Und über diese Subscription bekommen Sie also auch die entsprechenden anderen Plattform-Clients. Dann gibt es für die Systemadministratoren auch nur noch angepasst, sage ich, für 8.1 das Diagnostics und Recovery Toolset. Das sind also im Wesentlichen Erdkommander und diese ganzen Dinge von WinTernels nach wie vor. Das BitLocker Administration and Monitoring Tool für Desktop-Maschinen, jetzt aber mit Integration in den System Center. Das war in der ersten Version, wie wir mit dem Produkt hinausgegangen sind, eine eigene Lösung, wo sie praktisch die ganzen TPM und BitLocker Recovery Keys in einer gesicherten Datenbank zentral abspeichern und nicht im Active Directory, wo es als Klartext drinnen steht. Und das könnten Sie jetzt in den System Center importieren und dort über entsprechende Zugriffe auch von den Administratoren von einer bestimmten Gruppe nur zugreifbar machen, wo jeder Zugriff auch auditiert wird und wo man auch Reports machen kann, welche Geräte sind überhaupt BitLocker möglich, weil sie den TPM-Chip drauf haben, in welcher Version ist das drauf, welche haben ihn schon aktiv oder nicht. Also all diese Dinge mit zentralem Reporting, was aus System Center für diverse andere Dinge bekannt ist, ist es auch hier für das BitLocker-Management möglich. Und ein nicht zu vernachlässigender Punkt ist das sichere Verwalten der Gruppenrichtlinienobjekten. Also Group Policy Editor für Gruppenrichtlinien. Wenn Sie das Ganze versioniert nachvollziehbar haben möchten, gibt es das Advanced Group Policy Management. Das ist ein Add-on für die Standardschnittstelle, die Sie sowieso kennen. Und auch da könnte ich mit mehr Augenprinzipen Gruppenrichtlinien hinausrollen und sagen, wenn das jetzt zum Beispiel einen Terminal-Server betrifft, als Applikationsverantwortlicher, der gerne bestimmte Settings fürs Unternehmen vorinstallieren möchte, dann kann ich immer noch sagen, er hat quasi ein Vorschlagsrecht, aber der die Security und die Server verwaltet, muss auch noch ein Sign-off geben und sagen, wenn das auf einem Server deployed wird, dieses gleiche Applikationsrichtlinien-Set, dann möchte ich draufschauen und das freigeben oder im schlimmsten Fall zurückwerfen und sagen, nur die applikationsspezifischen Einstellungen können deployed, Security Settings, die die Applikation möglicherweise braucht, sollen aber woanders verwaltet werden. Also all diese Dinge mit Versionierung, History, mehr Augenprinzip, Rollback-Funktionalitäten, das macht das Advanced Group Policy Management. Auch für 8.1. Die zweite Plattform, die hier als sichere Plattform mit Management vorgesehen ist, ist das Windows RT 8.1. Die Neuerungen im Wesentlichen sind das Outlook 2013 RT, das jetzt vorinstalliert mitkommt. Dann das OMADM, also Support für Third-Party-Management, Mobile-Management-Lösungen, Workplace-Join und Workfolders und Third-Party-VPN-Clients, wenn ich sicher ins Unternehmensnetzwerk hinein möchte. Plus generell für 8.1, auch das haben wir ja heute schon gehört, dass ich diese application-spezifischen VPNs unterstützen kann für die Modern UI-Apps. Workplace-Join und Workfolders sind diese Komponenten, wo ich sage, und das ist jetzt mit Serverinfrastruktur wieder zu sehen, diese neue dritte Art eines quasi Management-Zustandes von Windows-Endgeräten. Bisher kennen Sie Workgroup oder quasi nicht getrustete Domäne. Da weiß ich nichts als Unternehmen von dem Gerät. Oder bei den normalen PCs den Domain-Join. Dann haben Sie volle Zugriffe über Gruppenrichtlinien. Was mache ich mit der Vielzahl der anderen, die ich trotzdem in gewisser Weise verwalten möchte? Und das wäre da der Workplace-Join. Da müssen Sie das Active Directory-Schema auf 2012 R2 aktualisieren. Nicht die Domain-Controller alle upgraden, aber das Schema muss erweitert werden. Und dann gibt es jetzt eine dritte Methode, die eben Workplace-Join heißt, wo ich quasi ein Computerobjekt im Active Directory habe und das auch mit Richtlinien versehen kann, aber trotzdem nicht über Gruppenrichtlinien zum Deployen, sondern über andere Methoden. Aber es ist ein bekanntes Objekt. Ja? Die Frage war, ob das Outlook 2013 RT die gleiche Funktionalität hat wie Outlook 2013 für x86, x64. Nicht ganz, genauso wie Word und solche Dinge, die ganzen Add-ins, die nur auf einer Intel-Plattform laufen, die funktionieren dort nicht. Ansonsten schaut es aber aus und ist im Wesentlichen ein Outlook-Client, so wie Sie es kennen, wie ein 2013. Auch die Lizenzform bleibt die gleiche. Wenn Sie das als Business-Einsatz verwenden möchten, dann muss der primäre PC im Unternehmen mit Softwarewartung versehen sein, dann können Sie das auch fürs Unternehmen verwenden. Gilt auch für das Office Home und Student RT, das heute schon implementiert ist. Wenn es rein privat zu Hause ist, dann haben Sie quasi eine fünfte Applikation gratis dazu bekommen mit Windows RT 8.1. Frage beantwortet soweit? Gut. Windows Phone 8, das wäre jetzt die dritte Applikationsplattform für diese Zugriffe. Hier haben wir Ende Juni, Anfang Juli das sogenannte Enterprise Feature Pack angekündigt. Wir sprechen hier nicht von Phone 8.1 oder Phone Blue oder von solchen Dingen. Momentan, das ist die heutige Sprachregelung, heißt einfach Enterprise Feature Pack. Es ist ein Add-on mit einem komplett neuen OS, das übers Internet aktualisiert wird, so wie Sie jetzt, wenn Sie schon Windows Phone 8 haben, diese Tage dieses GDR2 heißt das, oder Amber Update, Global Distribution Release 2 heißt das. Das ist quasi ein kumulatives Update, das jetzt ausgerollt wird. Und so wird das Enterprise Feature Pack auch als kostenloser Update für Windows Phone 8 zur Verfügung stehen und im Wesentlichen die 5 hier gelisteten Funktionalitäten, die halt heute bekannt sind, enthalten. Das Wesentlichste ist aus dem Großkundensegment, wo ich öfter bin, Enterprise Wi-Fi, das heißt, Sie können WLAN-Zertifikate für die Authentifizierung in Ihren WLAN-Netzen verwenden und auch diese Zertifikate von einer zentralen Stelle verwalten, nämlich dem System Center Configuration Manager, und die auch ausrollen. Der zweite nicht unwesentliche Teil ist genauso wie im Windows RT 8.1 und Windows 8.1, dass Sie application-spezifische VPN-Supports eingebaut haben, das heißt, gewisse Applikationen einen direkten Tunnel in ihr Backend-System aufbauen können. Extended MDM heißt, dass sie mehr Funktionalitäten über den nativen Management Agent generell zur Verfügung haben, und der kann natürlich die Microsoft Management Plattform sein, aber es kann auch jedes andere Third-Party-Management-Tool sein. Und SMIME-Unterstützung ist ebenfalls dabei für die ganzen signierten E-Mail-Kommunikationen. Das ist also gerade für große Unternehmen doch sehr wichtig gewesen. Mehr ist momentan nicht angekündigt. Lassen wir uns überraschen, ob gewisse Dinge noch dazukommen. Wie schaut das Ganze jetzt aus, wenn ich Applikationen anbieten möchte, aus Benutzersicht? Der Benutzer kennt den öffentlichen Marktplatz, den brauchen wir jetzt nicht noch einmal anschauen, den kennt eh jeder, wie der ausschaut. Wenn ich aber als Unternehmen meine Applikationen anbieten möchte oder, wie heute auch die Frage war, eine öffentliche Applikation für einen Benutzer als quasi bevorzugte Applikation im eigenen Portal anbiete, dann würde ich das hier in diesem Portal als solche eine Kachel anzeigen und der Benutzer tippt dann drauf, wie in einem Self-Service-Portal, und sagt, das und das hätte ich gerne. Ist es eine Unternehmensapplikation, dann wird die Applikation von einem eigenen Server installiert und muss auch entsprechend signiert sein mit einem gültigen Zertifikat des Unternehmens. Ist es eine öffentliche, hat einen Link in den öffentlichen Store und muss dort mit seinem Microsoft-Account sich validieren und entsprechend die Applikation nachladen. Also auch wenn sie gratis ist. Ich brauche diesen Microsoft-Account, um aus dem öffentlichen Store die Applikation zu haben. Und das schaut dementsprechend auf den unterschiedlichen Formfaktoren unterschiedlich aus, und wir bieten diese Funktionalität selbstverständlich auch als Webportal für Android und iOS an. Das heißt, das System Management System, bei uns eben der System Center Configuration Manager in Kombination mit dem Windows Intune als reine Management-Komponente, die der Endpunkt für die Kommunikation vom Gerät ist, wird das anzeigen. Der Inhalt kommt aber von meinem lokalen, bei mir installierten System Center Config Manager, also auch über das Redirect, nachdem ich ja authentifiziert worden bin. Wie schaut das Ganze jetzt aus von der Verwaltung her? Sie haben beide öffentlichen Stores, Sie haben die eigenen Applikationen und, das war einmal schnell, und über dieses Self-Service-Portal kann er natürlich auch auf beide Stores, wenn man so will, zugreifen. Bleiben wir bei dem Beispiel Link. Ihr Unternehmen stellt die Telefonie auf Link oder Link, je nachdem wie Sie wollen, um, und alle Benutzer, die schon umgestellt worden sind, sollen den Link-Client bekommen. Der ist gratis, so wie Skype, in den diversen App-Stores der unterschiedlichen Betriebssystemhersteller, aber wenn der Benutzer umgestellt ist, werden Sie einfach das Link-Icon benutzerzentrisch im Portal abbilden und der tippt dann drauf und installiert sich, wann er möchte. Und wenn er Link-enabled ist, kann er dann auch entsprechend die Infrastruktur dahinter nutzen. Bitte? Ja, Ja? Braucht er. Nein, Sie installieren aus dem Apple Store. Sie verlinken die Link-Applikation, die heute schon im Apple App Store drinnen ist, die wir dort hineingestellt und von Apple zertifizieren haben lassen und schicken den Deep Link in den Apple Store. Oder genauso wie bei Google Play, wenn es bei Android ist. Also Sie brauchen sich selber nicht um die Versionierung der Applikation kümmern, Sie nehmen immer die letztgültige, die draußen ist und dann haben Sie auch irgendeine Notification, wenn die in einer neueren Version dasteht. Das ist dann ganz normal direkt Endbenutzer zum entsprechenden Store, aber wenn im Fall von Link, niemand wird sich den Link-Client installieren, wenn er kein Backend-System dazu hat, dann würde man den Shortcut erst dann anbieten, wenn der Benutzer umgestellt ist. Wie schaut es das benutzerzentrische Verteilen mit dem Configuration Manager aus für die unterschiedlichen Plattformen? Wir kennen noch MSI, das ist das Windows Installer Format. AppWi, das ist dieses neue gekapselte Format in der Version 5, das also volle Flexibilität ermöglicht, klassisch wie ein MSI, Office 2013 das klassische Beispiel. Entsprechend für die unterschiedlichen Geräte verfügbar und man sieht hier links und rechts zweimal AppWi. Warum? Sie können sagen, bei einem privaten Gerät, das ein x86 ist, möchte ich auch nur AppWi verwenden. Ich möchte aber vielleicht den klassischen Windows-Installer nur dann verwenden, wenn in meiner Anlagedatenbank ein Benutzer ein bestimmtes Gerät zugewiesen hat als Asset. Dort soll es nach wie vor physisch installiert werden, weil das das Firmenimage ist. Meldet sich der Benutzer jetzt bei einem Kollegen an, was technisch ja möglich ist in der Domäne und soll zum Beispiel jetzt Project oder Visio verwenden, dann möchte ich ja nicht unbedingt, wenn es nicht im Standard-Image ist, diese Applikationen dann überall rausrollen, nur weil der Benutzer gerade dort ist. Dann möchte ich es dynamisch in so einer Sandbox zur Verfügung stellen und sagen, solange er dort angemeldet ist, kriegt das in einem AppWi-Container. Und das muss jetzt nicht gestreamt sein. Es ist auch immer wichtig, dass man das unterscheidet. AppWi wird immer mit Application Streaming assoziiert. Das kann eine mögliche Deployment-Methode sein. Primär heißt AppWi aber nur, es ist ein anderes Installationsformat mit einer Virtual Registry und einem Virtual File System, das sich genauso registriert, wie es eine normale MSI-Applikation macht, nur dass das durch dieses Verpacken und dieses Random Environment wie bei einer Modern UI-App passiert und die einfach aufs System kopiert wird und gleich verwendbar ist. Da ist meistens kein Reboot notwendig, außer wenn Sie Systemservices auch virtuell zur Verfügung stellen. Und entsprechend für die anderen Plattformen entweder die Variante über Remote Desktop Session Services und da ist es wieder wurscht, ob das VDI oder Terminal Server sind oder wie neuerdings bei Office 2013 in der userbasierenden Lizenzierung könnten Sie die Kernanwendungen für Android und iOS auch entsprechend auf diese Plattformen laden. Was bringt mir diese ganze Auftrennung oder diese Installationsmethode? Es befreit mich von dem Monolithen, den ich hatte, wo ein Windows mit bestimmten Applikationen getestet wird von der IT und dann am besten die nächsten 6 oder 10 Jahre aus IT-Sicht gar nicht mehr berührt wird, weil so haben wir es einmal zertifiziert und da wissen wir, das funktioniert. Wenn ich hier diese Isolationsschichten, und das ist jetzt wirklich klassisch für den Desktop-PC gedacht, einziehe, dann habe ich eine Trennung von Betriebssystem mit Verwaltung durch den Configuration Manager, das Applikationsverteilen, die Dokumente, mit denen ich arbeite, auf offline verfügbar und zentral gesichert auf einem File-Server und die Applikationseinstellungen mit UEV als Profilmanagement-Lösung, Lite, wenn man mal so möchte, auch zur Verfügung. Und das ist genau das, dass ich dann wirklich von einer Maschine zur anderen wechseln kann und überall eine möglichst ähnliche User Experience unter Anführungszeichen vorfinde. Die UEV-Sachen, nachdem wir schon wenig Zeit haben, erklärt habe ich es eh schon, die werden also auch zentral diese Settings in einem File-Server-Share im Hintergrund gespeichert und repliziert über die Synchronization Engine, die ab Windows 7 verfügbar ist, in einer entsprechend passenden Form mit Slow Link Detection und all diesen Dingen. Das heißt, ich nutze Basis Windows-Infrastruktur, um quasi diese ganzen Einstellungen, und das ist sehr, sehr klein, dieses Paket, auch über langsame Leitungen zu roamen. Und daher kann man das Ganze auch plattformübergreifend, im Gegensatz zu Roaming User Profiles, für Terminal Server, VDI, 32, 64-Bit Desktops, alles einfach verwenden. Die Roaming Profiles hatten ja auch hier Plattformeinschränkungen und die Empfehlung ist ja, Terminal Server nicht wie Desktops zu betrachten. Folder Redirection, das ist der Teil mit den My Documents, auch zentrale Umleitung. Und nachdem ich auf den gleichen Share als gleicher Benutzer zugreife, der mir zugeordnet ist, habe ich auch überall meine Dokumente zum Bearbeiten zur Verfügung. Inklusive VDI. Anwendungsvirtualisierung heißt, die Applikation kann in dieser Sandbox, und technisch gesehen schaut es aus wie eine moderne Applikation, wie das AppX-File in so einem Container einfach bezogen werden und läuft auf diesem App wie Runtime-Teil, im Unterschied zur WinRT, zur Windows Runtime für die modernen Applikationen. Aber technisch gesehen kann man sich es ähnlich vorstellen. Und Windows to Go, auch das haben wir ja heute von der Cheryl und von Georg schon kurz gesehen, das ist dieser verschlüsselte USB-Stick, der quasi die interne Festplatte des Unternehmens portabel zur Verfügung stellt. Sie haben irgendein Laptop-Gerät, das von USB booten kann, die interne Peripherie wird deaktiviert, unsichtbar gemacht für den Benutzer, und Sie verwenden quasi das Firmen-Image Windows 8 oder 8.1 ab 18. Oktober und nutzen die Ordnerumleitung, die dynamische Applikationszuweisung, die standortspezifischen Dinge, die in dem ganzen Systemmanagement drinnen sind, und haben quasi überall einen Laptop zur Verfügung. Das kann man für zu Hause verwenden, wo das Unternehmen zum Beispiel sicherstellen möchte, wenn jemand, sagen wir mal, Linux oder ein Mac mit Bootcamp verwendet oder was auch immer er hat, und auch egal wie er seine Software bezogen hat, die privat drauf ist, die kann nicht interagieren mit meinem Firmenimage, weil die Festplatte ausgeblendet ist zu dem Zeitpunkt, wenn er so bootet. Das ist auch kein Parallelbetrieb mit dem System zu Hause, sondern ich starte vom Stick, ziehe ich den Stick raus, macht der PC nach einer Minute einen Shutdown und würde dann quasi vom internen Datenträger wieder booten beim nächsten Mal einschalten. Ansonsten fahre ich ihn ganz normal runter, ziehe ihn wieder raus, nehme ihn mit, habe quasi den letzten Stand der Daten auch immer offline verfügbar mit über die Ordnerumleitung mit den Offline-Folders, und der PC kann machen, was er will, der kümmert sich so nicht. Wichtig ist, er muss USB-bootfähig sein. Und der Stick ist ein zertifizierter USB-3-Stick. Und da, wie bitte? Die Frage war, ob der Update zu Hause durchgeführt wird oder gesondert. Der Update insofern, wenn jetzt von 8.0 auf 8.1 kommt, dann im Unternehmen. Wenn Updates über Windows Update kommen, dann kann ich auch hier unterscheiden, wie wenn ich mit dem Laptop des Unternehmens unterwegs bin. Möchte ich einen VPN-Kanal dediziert ins Unternehmen haben, mit Direct Access oder mit einer anderen VPN-Client-Software und eigene lokale Ressourcen des Unternehmens verwenden und dann sagen, wenn ich aber nicht in meinen Firmenboundaries bin, dann checkt er nur, ob er heil ist und ich lasse die Updates. Oder ich sage, er ist im Internet, er hat die und die Policies und er muss für einen Virenscanner und irgendwelche System-Patches diesen Stand quasi enthalten. Dann gibt es diesen System-Health-Agenten, der im Windows drauf ist, und wenn der meldet, ich bin quasi gültig und auf Letztstand, auf einem tolerierten, dann kann er auch ins Unternehmen rein verbinden. Andersrum würde er sich auf Windows Update verbinden oder auf einen Update-Server der Wahl, um Signaturen zu laden, von wem auch immer. Und erst dann, wenn der System Health Agent sagt, jetzt passt, dann kann er wieder ins Unternehmen rein. Das kann man aber als über Gruppenrichtlinien vorgeben, weil das sind domain-gejointe Sticks. Ist auch eine Windows 8 oder 8.1 Enterprise Edition, die auf dem Stick drauf ist und nur über diese auch lizenztechnisch zu haben. Erstellen kann es als Admin selbst oder über den System Center Config Manager. Da gibt es ein Windows to Go Creator Tool. Alles. Die Frage war, welche Applikationen drauf sind. Es ja. wenn der Stick groß genug ist, ja. Es ist Ihre interne Festplatte. Es ist wie eine SSD, die halt auf einem USB-Stick steckt. Bitte? Ja? Ja? Der einzige Unterschied zu einer internen SSD ist, dass ich hier kein Hibernate machen kann, sondern beim Ausschalten wirklich ein Shutdown vom Windows-Betriebssystem mache und das Booten daher eine Spur länger dauert, als wenn man halt quasi aus diesem Schnellstopp-Modus mit Zuklappen mitnehmen und abschalten. Das geht auf dem Stick nicht, weil der muss ja jedes Mal, wenn er gebootet wird, so eine Art Mini-Hardware-Detection machen. Ich könnte ihn ja auch in ein anderes Gerät reinstecken. Und, was auch wichtig ist, Sie müssen alle Treiber, die nicht im Windows von Haus aus dabei sind, sofern sie für die Peripherieerkennung relevant sind, vorher auf den Stick draufgeben, weil er kann sie ja noch gar nicht ins Internet verbinden, um irgendwelche Treiber zu laden. Also wenn Sie als Unternehmen sagen, ich habe 8 verschiedene Laptop-Kategorien oder Tablets und möchte das haben, dann sollten Sie überlegen, entweder welche zu nehmen, wo das Standardtreiber sind, die sowieso im Windows dabei sind, oder die halt dann auf dem Stick dazugeben. Wir haben begonnen mit den ersten Sticks, die 64-Gig-Sticks, wo man halt auch Platz für Applikationen hat, weil ich habe ja alles auf der quasi internen Festplatte drauf und auch die Offline-Files von meinem Home Directory sind ja dann auf dem Stick gecached, weil ich ja alle anderen Peripherie-Komponenten wirklich ausblende. Ich kann mir ja gar nicht irrtümlich sagen, speichern unter auf der Festplatte zu Hause. Auch wenn ich jetzt Reizmanagement verwenden würde, es geht nicht. Und das ist alles am Stick drauf. Genau, das gibt zwei Varianten. Sie machen das, wenn Sie die entsprechenden Berechtigungen haben, von einer Windows 8 Enterprise Maschine oder 8.1 Enterprise Maschine. Da gibt es diesen Portable Workspace Creator. Oder wenn Sie System Center 2012 Configuration Manager mit Service Pack 1 haben oder R2 ab 18.10., dann können Sie auch einen 8.1er Stick aus dieser Konsole heraus automatisch generieren. Er muss nur angesteckt sein. Etwa so lang, ja. Und es sollte ein USB 3 Stick sein, dass das auch halbwegs schnell geht. Nein, nicht. Es wird nicht quasi ein Abbild von Ihrem Master oder von dem PC, wo es erstellt wird, genommen, sondern Sie haben Ihr Master-Image des Unternehmens oder mehrere Images irgendwo auf einem File-Server liegen und sagen, dieses Image, das ich vorbereitet habe als Unternehmen, das auch vielleicht das Install-Image für einen normalen Laptop ist, das mounte ich mir herein und das wird komplett formatiert und partitioniert, der Stick, und mit BitLocker2Go versehen, optional, sinnvollerweise. Und aus dem Image wird quasi ein neuer PC mit einer neuen Unique-ID in der Domäne gejoint erstellt. Ja, man muss überlegen und das sollte eigentlich die IT für die Mitarbeiter vorbereiten. Es war noch eine Frage, bitte. Oh ja, geht schon. Geht ja so auch von einem normalen Laptop, aber Sie können nicht auf die internen Festplatten zugreifen. Sie nutzen selbstverständlich die Grafikkarten, andere USB-Dinge, die da sind. Also das ist alles über Plug and Play dann da. Es ist nur so, dass die Datenträger, die lokalen, ausgeblendet sind, weil das würde ja für die Daten schlecht sein, wenn die im Zugriff wären. Aber wenn Sie mehrere USB-Ports haben, dann kann man natürlich den zum Booten verwenden, einen zweiten anstecken oder einen USB-Drucker oder einen Netzwerkdrucker zu Hause. Auch das ist alles möglich. Ja, bitte? Weiß ich nicht. Nein, es ist kein Windows PE, es ist ein Windows Enterprise. Ein Windows 8 Enterprise Domain gejoint mit allen Funktionalitäten. Es ist quasi eine portable interne SSD, die auf einem USB-Port steckt. Ja, das ist zum Die Frage war wegen Windows PE zum Erstellen oder zum Booten. Ja, das ist beim Master Image Erstellen genauso, aber wenn Sie zum Beispiel mit dem Microsoft Deployment Toolkit ein Install Image erzeugen mit dem PE zu der Zeit, und das machen Sie einmal normalerweise, dann haben Sie eine Treiber-Bibliothek, wo alle die Treiber drinnen sind und on demand dazu gelinkt werden mit dem Dynamic Driver Injection. Das würde auch hier funktionieren, nur muss der Pfad auf die lokalen Teile von diesem Stick verweisen, weil er ja nirgendwo anders das herbekommen kann. Sonst ist es gleich wie ein Desktop-Deployment. Gut. Device Management, da gehen wir jetzt einmal schnell durch, warum macht man das und Bring Your Own versus IT Pro, was die Benutzer wollen. Unsere Lösung ist aus heutiger Sicht, weil wir ja von Windows 8.1 sprechen, der System Center 2012 R2 Configuration Manager, der zeitgleich auch am 18. Oktober dann zur Verfügung stehen wird und eine aktualisierte Version von Windows Intune, die dann auch selbstverständlich mit den 8.1 Neuerungen umgehen kann. Das heißt, heute können Sie ein 8.1 Preview nicht mit Windows Intune verwenden, weil das eben noch kein offiziell verfügbares Betriebssystem ist, aber mit dem Stichtag in dieser Kombination wird das möglich sein. Und wichtig ist auch, Intune selbst, sagen wir mal im kleinen und mittelständischen Unternehmensumfeld, kann ja als Variante eines PC-Managements verwendet werden, plus mobile Endgeräte verwalten. Das bleibt nach wie vor der Fall. In unseren Szenarien, die wir hier im Großkundenbereich besprechen, habe ich als Unternehmen zumindest lizenziert, fast immer den Configuration Manager und auch fast immer in Verwendung. Und dann nehme ich mir diesen Connector, der da drinnen ist, verbinde quasi meine Intune-Instanz mit diesem gesicherten Kanal, damit das weiß, wo ich es durchreichen soll. Und jede Policy, die für das Endgerät erzeugt wird, wird in der bekannten Konfigurationsoberfläche des System Centers erzeugt und einfach technisch dort durchgereicht. Diejenigen unter Ihnen, die einen Config Manager kennen, das ist quasi wie ein Management Point und ein Distribution Point in der Cloud für mobile Endgeräte. So kann man sich vorstellen. Also ein Depot-Server und ein Policy-Server, wenn man so will, wo auch die Inventur-Rückmeldungen von diesem Cloud-Service kommen und an den richtigen Config Manager weitergeleitet werden. Die Frage war, wie es mit der Lizenzierung ausschaut im Enterprise Agreement mit Intune. Wenn ich eine CoreCal Minimum habe, wo der Configuration Manager dabei ist, dann kann ich ein Intune Add-on kaufen. Damit darf ich dann bis zu 5 Endgeräte meiner Wahl mitverwalten. Das können lauter mobile Endgeräte sein pro Benutzer. Dann haben wir diesen benutzerzentrischen Ansatz. Ist auch in der Regel unser Enterprise-Szenario, das wir haben. Wenn ich keinen SCCM habe und diesen kleinen nur Intune Teil habe, dann gibt es Intune einfach als komplette Managementlösung nach wie vor, so wie es auch war. Also dieses Intune Add-on heißt 5 Geräte pro Benutzer und Sie betreiben quasi diesen Management Point und Distribution Point nicht selbst. Keine Stellfläche, kein Strom, keine Updates, sondern einfach der Connector wird eingerichtet und sonst ändert sich an Ihrer Infrastruktur nichts. Und das dürfte, so grob über den Daumen, glaube ich, bei nicht ganz 4 Euro pro Benutzer und Monat sein für 5 Endgeräte. Da müssten Sie dann bitte Ihren Lizenzkontakt fragen für die Staffeln. Was kann dieses Intune jetzt alles von den Betriebssystemen in Kombination mit dem Config Manager? Selbstverständlich alle x86, x64 und System on a Chip basierenden Intel-Geräte, Windows to Go, Windows Embedded mittlerweile, auch schon seit der 2012er ohne R2, Mac OS X auf dem Desktop, dann fehlt hier die ganze Liste der Serverbetriebssysteme, nämlich nicht nur Windows Server, sondern Linux und Unix in den üblichsten Varianten. Alle die im Datacenter unterstützt werden, kann ich auch hier inventarisieren und für Softwareverteilung verwenden. Und die ganzen mobilen Endgeräte, die über entweder OMADM oder halt über diese Management-Protokolle, die nativ enthalten sind, Windows RT, 8 und 8.1 und Windows 8 und 8.1 sowie Windows Phone 8, dann auch mit Enterprise Feature Pack, iOS mit dem nativen Management Agent und Android noch relativ limitiert. Da kann ich nämlich nur Applikationen aus dem Google Play entweder offline oder mit dem Link zur Verfügung stellen und die Policies über Exchange Active Sync rausgeben, bis wir einen Android Agent rausbringen werden. Der wird aber nicht zum Launch im Oktober da sein, was ich weiß. Dann kann ich mit einem Agenten, den wir zusätzlich für Android zur Verfügung stellen, auch mehr von den Policies machen. Das ist einfach so, weil iOS bei den Großkunden dadurch, dass es strikter gehandhabt wird, eher geduldet wird als die fragmentierten vielen Androids. Und dann haben wir gesagt, für Businesskunden ist also unsere Plattform plus iOS einmal wichtig mit nativen Managementmöglichkeiten. Und natürlich kommt dann auch irgendwann eine Android-Version dazu. Das Android 2.1 und später, was da dabei ist, ist primär für das ganze Application Management und für das Webportal und Webfolders. Ja, die ganzen Settings, Company Brandings, VPN und so, das kommt neu im System Center dazu, damit Sie auch die Funktionalitäten, die die Plattform bietet, auf Serverseite unterstützen können. Auch hier sehen Sie Web Applications, das ist neu, dass Sie über ein Webportal Weblinks für Web Applications und nicht nur die entsprechenden APBX-Files oder so rausrollen können und dass Sie auch alle automatisch getriggerten VPNs für Windows 8.1 und dann auch beim Windows Phone Enterprise Feature Pack hier zentral einstellen können. Das heißt, wenn so eine Applikation in dem Applications-Menü im Config Manager drinnen ist, gibt es eine Property, ist es eine User-App oder eine Company-App, die da ist, damit er auch weiß, was er selektiv wieder löscht, wenn das Gerät entfernt wird. Auch das ist eine der Funktionalitäten, die wir dann haben. Und ist es eine Applikation, die einen VPN braucht, wenn sie zur Laufzeit? All diese Properties sind wie alles andere aus der einheitlichen SCCM-Konsole unterstützt. Hier ein kleiner Screenshot von dem Konfigurationsmenü und das ist eben für das Selective Web erforderlich. Wenn das Gerät gejoint ist über Workplace Join oder generell verwaltet über System Center mit Intune, dann kann bei der Applikation eben jetzt die Property gesetzt werden, ist es ein persönliches oder ein Unternehmensgerät, wie soll sich die Applikation dazu verhalten und was passiert, wenn ich aus dem Management austrete quasi, weil das Gerät hat ja der Benutzer quasi als Administrator zur Verfügung und der kann ja jederzeit sagen, ich will nicht mehr verwaltet werden. Was passiert mit den Daten und den Applikationen, die bis dahin drauf waren? Und durch diese Properties kann er dann sagen, Selective Web, alles was Company ist, ist weg. Die privaten Teile, sowohl wie Applikationen, also auch Bilder und alles was sonst drauf ist, die bleiben natürlich selbstverständlich erhalten. Und diese Web Applications, bitte? Ja, das war genau dieser Dialog, den ich da hatte. Wie unterscheidet er? Das sage ich bei jeder App. In dem Application Model vom Config Manager sage ich der Application, ist das eine Company oder nicht. Und durch die Property, das ist hier beim Application Model in der Definition im System Center, dadurch weiß er das. Und das kann ich dann für bestimmte Aktionen einfach als Property abfragen. Diese Web-Applications, die da sind, gelten für 8.1 und das ist jetzt immer selbstverständlich für die Intel und die AT-Plattform gültig, als auch für iOS und zwar vom Tag 1 an, also Mitte Oktober. Company Portal gibt es für Windows Phone 8, aber eben auch das Web-Application Portal für Android jetzt und es funktioniert natürlich auf iOS auch, aber auch hier haben wir eine eigene Applikation, wenn ich ein bisschen mehr Funktionalität zur Verfügung stellen möchte. Und diese VPNs, das ist also das, wo ich dann sage, eine Applikation braucht zur Laufzeit einen VPN und hier kann ich das auch entsprechend wieder einrichten. Zentral als Administrator, es wird einmal gemacht und damit weiß er dann, was er tun soll. Wir haben heute von der Cheryl und von Georg auch gehört, BitLocker ist in allen Windows 8.1 Editionen drinnen. Wir haben bei Windows 8 ja gehabt Professional plus Enterprise. Bei Windows 7 war es nur in der Enterprise und da war das BitLocker to go dabei und bei Vista war es auch nur in der Enterprise und in der Ultimate und gar kein mobiler BitLocker. Jetzt hat jedes Gerät BitLocker-Verschlüsselung. Windows RT hat sowieso schon gehabt und auch Windows Phone, also den internen Speicher verschlüsselt. Wenn ich jetzt Unternehmensgeräte habe, die über Gruppenrichtlinien BitLocker-Verschlüsselung verwenden sollen, wie alle x86-Geräte auch, dann kann ich das selbstverständlich über die Active Directory-Richtlinien steuern oder ich kann dieses Tool, das BitLocker Administration Monitoring Tool im Config Manager mit einbauen, das gleich beim Deployment, beim Initialisieren, also Partitionieren, Formatieren von den Festplatten machen, den ganzen Speicher vorverschlüsseln und zwar nur mit Properties versehen. Es soll verschlüsselt sein und nicht so lange warten, wie es früher war. Wenn ihr eine große Festplatte habt, dauert es Stunden möglicherweise, dass er den ganzen Whitespace verschlüsselt und dann kann ich weiter installieren, sondern ich sage ihm einfach, es soll verschlüsselt werden und was geschrieben wird, wird verschlüsselt geschrieben. Und zwar schneller als die Vorgängerversion in einen schon vorverschlüsselten Bereich. Das war also auch schon der Unterschied zwischen Windows 7 SP1 und 8 und das geht natürlich auch für Windows 8.1. Und das ganze TPM-Management wird dann auch über dieses MBAM-Tool gemacht, inklusive Self-Service-Möglichkeiten. Das heißt, wenn ein Benutzer sich jetzt aus welchen Gründen auch immer vertippt bei der Eingabe des Pins, kann er, wenn er sich zum Beispiel bei uns in unserer IT mit einer Smartcard identifiziert, seinen Domänen-User mit Passwort dann natürlich auch weiß, kriegt er alle die ihm zugeordneten Maschinen. Er sieht ja, wenn er sich auf einem Gerät vertippt hat, diese lange BitLocker-ID, sagt dann, es ist das oder jenes Gerät, das mir zugewiesen ist, das kann ich von irgendeinem anderen aus übers Web auch machen. Dann kriege ich diesen 48-stelligen Schlüssel und den kann ich dann dort eingeben. Und damit der dann, wenn man das mitschreibt, nicht für alle anderen auch verwendbar ist, würde das BitLocker Administration Monitoring Tool das genau einmal gültig machen und in dem Moment, wo er dann entschlüsselt ist, wird ein neuer zentraler Schlüssel generiert, den der Benutzer so auch gar nicht weiß und damit können Sie den Zettel ruhig liegen lassen, weil beim nächsten Mal vertippen geht es nicht mehr. Mal ein bisschen Zeit. Workfolders und File Servers. Das ist jetzt etwas, was wirklich nur mit Server 2012 R2 funktioniert. Das ist die gleiche Codebasis wie Windows 8.1, ist auch gleichzeitig fertig geworden und die Komponenten, um die es hier geht, müssen auch 2012 R2 Server sein. Das heißt, wir haben jetzt schon zwei Requirements. Damit ich Workfolders verwende, muss ich den Workplace Join machen. Workplace Join heißt, das Schema muss erweitert werden, die Domain-Controller bleiben, wie sie sind. Wenn ich die File-Server und dieses Gateway für diese Workfolders zur Verfügung stellen möchte, dann müssen die Komponenten, die technisch das Gegenstück zu meinem Windows 8.1 sind, auch von der gleichen Release, also 2012 R2 sein. Wie beim Direct Access. Direct Access braucht ein entsprechendes Backend Gerät dahinter, wo der Kanal quasi entgegengenommen wird und auch hier brauche ich die richtige Infrastruktur, damit ich das Ganze bedienen kann. Die Shares selber können irgendwo sein, das kann über das Home Directory, über die Variable gehen oder auch vordefiniert sein, wo der Benutzer diesen Space hat. Eine Frage, die gleich häufig kommt, kann ich auch Abteilungslaufwerke oder solche Dinge zur Verfügung stellen? Nein, jetzt nicht in dieser Version. Es ist ein Workfolder pro User, so wie es jetzt implementiert ist. Wir haben jetzt diese jährlichen Zyklen. Das ist sicher etwas, was häufig gefragt wird und wo man in Zukunft vielleicht mehr machen möchte. Wenn ich verschiedene Bibliotheken habe, bleibe ich dann bei SkyDrive Pro und entsprechenden SharePoint oder SharePoint Online als Unternehmens-Dropbox. Aber für einen persönlichen Bereich kann ich das pro Benutzer haben. Und der kann irgendwo liegen dahinter. Ich kann verschiedene Gruppen machen, wo die Benutzer ihre Workfolders abbilden, aber einer pro Benutzer. Ich kann mehrere Replikas dahinter haben, aber ich kann nur einen haben, auf den er hinverweist. Ist der dann nicht da, kann ich ihn auch umhängen. Das heißt, ich könnte Teile, die dann repliziert werden, wenn ich einen Server wegnehme, dann geht er irgendwann auf einen anderen, wenn ich in seine Liste reingehe. Aber ich kann nicht unterschiedliche Shares haben. Es ist ein Share aus Sicht des File-Servers. Und der wird auch über eine eigene Sync-Engine entsprechend repliziert, die im Windows 8.1 drinnen ist. Und dafür notwendig ist diese Expanded Domain Join Capability mit diesem Workplace Join. Das ist eben dieses Mittelding zwischen Workgroup ganz links und Domain Join rechts, das wir eh schon alle kennen. damit er das Computerobjekt kennt und damit auch Regeln quasi anwenden kann. Die Regeln können jetzt wieder aus dem System Center kommen und über Windows Intune und auch so enforced werden, müssen aber nicht. Was hier steht, zweite Zeile, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das ist es auch etwas, was wir mit Server 2012 R2 nativ jetzt unterstützen. Und die, die unsere Pressemeldungen verfolgt haben, wissen, wir haben voriges Jahr die Firma PhoneFactor gekauft, die quasi dann über entsprechende One-Time-Tokens, das kann ein Telefonanruf auf einem dem Benutzer zugeordneten, vorher definierten Telefon sein, dass man ein One-Time-Token dorthin schickt, dass man irgendeinen PIN über die Toneingabe auf dem Gerät eingeben muss oder was auch immer. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Kombinationen mit Radios und all diesen Authentifizierungen, aber Sie können eine Multifactor-Authentication damit verbinden, zusätzlich zu dem Workplace-Join, damit Sie dann auch auf Ihre entsprechenden sicheren Daten zurückgreifen können. Das ist jetzt zum Nachlesen, so schaut das Ganze aus. Da ist ein Web Application Proxy, das ist eine neue Server 2012 R2 Rolle, dafür notwendig, die das Publishing für die mobilen Endgeräte zur Verfügung stellt. Und über diesen Web Application Proxy wird im Backend-System dann auf diese Workfolders zugegriffen, wo selbst wieder, und da kommen wir dann auf die Datensicherung, die wir ganz zum Anfang erwähnt haben, zu sprechen. Wenn denn der Benutzer jetzt in so einem externen Netzwerk ist, dann soll mit den Dokumenten, die dort sind, irgendwas passieren, was zum Beispiel Verschlüsselung sein kann oder wenn der Inhalt ein entsprechender wäre. Und wenn das Netzwerk uns nicht ganz verlässt, dann kann ich Ihnen das auch live vorzeigen, wie das funktioniert. Für die Datenverschlüsselung selber ist diese Klassifikation erforderlich. Und das Ganze muss natürlich auditiert werden. In meiner Demo dann ist es so, dass ich einfach das Schlüsselwort VNext, also nächste Version, was bei uns auch jetzt immer hochheilig geheim ist, drinnen vorkommt. Und wenn er das erkennt, der File-Server, und quasi einen Content-Scan macht, dann wird automatisch über Reizmanagement-Service das Dokument geschützt. So ist die Demo dann aufgebaut. Und da kann man verschiedene Abfragen machen. Und das wäre noch die Liste der Properties, die da dahinter sind, die Sie entsprechend zentral definieren können, ist auch nur zum Nachlesen, aber das hier wäre zum Beispiel jetzt ganz konkret, dass man sagt, Sie dürfen zugreifen, wenn der User Claim der richtige ist, das Device verwaltet ist und entsprechend auch definiert ist, dass der Benutzer aus einem entsprechenden zum Beispiel Netzwerk zugreifen kann. Das heißt, er muss in der Usergruppe Finance sein, er muss auch in der Organisation, also diese Daten in der Organisation Finance sein, für den Computer, dass das zugeordnet ist. Wäre das mein privater PC, dann bin ich zwar vom User der Richtige, aber nicht von einem für mich aus sicher verwalteten Gerät, wenn ich irgendwelche High Business Impact Geschichten habe. Dann kann ich sagen, es muss zum Beispiel ein Domain-Join oder bestimmte andere Dinge passieren. Und wenn ich den Zugriff dann habe, das heißt die Abteilung des Users, des Endgeräts passt und es ist verwaltet und entsprechend mit richtigen Policies versehen, dann darf ich zugreifen. Und diese Automatic Rights Management Encryption ist also das, wenn man irgendwelche Schlüsselwörter zum Beispiel entdeckt, dann passiert irgendwas damit. Interessant ist auch, dass diese Verschlüsselung vom Reizmanagement-Service jetzt nicht mehr nur für Office-Dokumente funktioniert. Das war die letzten Jahre ja auch etwas, was man Microsoft angekreidet hat. Das geht glas für Office und vielleicht für den einen oder anderen, der einen bestimmten offenen Dokumentenverschlüsselungsstandard einsetzt, aber sonst gar nicht. Mit Server 2012 R2 haben wir das so gemacht, ähnlich wie bei einem ZIP-Format, dass Sie jedes beliebige Dokumentenformat in ein so ein verschlüsseltes, sicheres Format als Standard einpacken können und dieses nur dann verwendbar ist, so wie bei den Office-Dokumenten nativ, dass Sie quasi den ZIP mit Passwort geschützt zur Verwendung haben. Wann der Container dann offen ist, nachdem das Dokumentenformat das aber nicht versteht, dann können Sie damit schon alles machen, was man machen könnte. Aber Sie können zumindest das Unternehmen sicherstellen, der Benutzer passt und auch der entsprechende Transport passt von der Verschlüsselung. und für bestimmte Grafikformate gibt es auch normierte Verschlüsselungsendungen, wie die denn dann alle ausschauen. Zusammenfassend, für diese People-Centric ID haben wir drei Komponenten. Das eine ist, der Benutzer ist quasi im Mittelpunkt und kann mit allen Geräten seiner Wahl theoretisch mal zugreifen auf das ganze System, und er hat überall die gleiche User Experience, sofern das die Plattform ermöglicht. Der zweite Punkt ist eine vereinheitlichte Infrastruktur, in unserem Falle Windows Server System Center mit den entsprechenden Komponenten, mit einer zentralen Konsole, von wo auch alles definiert werden kann. Ich kann meine Plattformen dynamisch erweitern, Speicher in der Cloud verwenden, bei einem Hoster verwenden, bei mir im Unternehmen verwenden und eben entsprechend auch die ganzen Richtlinien vergeben, und nicht nur fürs Gerät selbst, sondern auch für die ganzen Applikationen, die dahinter sind. Und ich habe einen entsprechenden Datenschutz, dass die entsprechenden Dokumente so geschützt werden, entweder vor Zugriff oder dann auch bei Zugriff von der Weitergabe mit entsprechenden Verschlüsselungen, Klassifizierungen, damit es auch keine Data Leakage passieren kann. Das wäre jetzt noch einmal zusammengefasst, diese drei Dinge, und damit können Sie als IT alle diese flexiblen Arbeitsstile ermöglichen. Jetzt schauen wir uns kurz die Demo an, ob das auch so funktioniert, wie wir uns das alles wünschen. So. Ich habe hier eine virtuelle Maschine, nur geschaut wegen dem Livestreaming hier, dass die Bildschirmauflösung passt. Das ist eine Windows 8.1 Preview-Maschine, die wir hier verwenden. Und ich habe zwei Benutzer, diesen Demo-User, mit dem werde ich jetzt initial den Workplace Join, quasi eine geschützte Ressource, die ich aufrufe, mit einem Workplace Join versehen vorführen. Nachdem ich das auf der gleichen Maschine nicht zweimal machen kann, springe ich dann in den anderen Benutzer, der da parallel angemeldet ist und der das schon gemacht hat, wie denn dann dieser Workfolder ausschaut, wenn der Workplace Join aktiv ist. Das heißt, im ersten Schritt würde das jetzt mal so ausschauen. Ich gehe auf mein, ach, das passt von der Auflösung nicht so ganz, auf mein Portal, das ist SharePoint Contoso Demo.net. Das wäre quasi mein internes, veröffentlichtes Portal über dieses Web Application Proxy Gateway. Und er sagt, ah, das geht so nicht. Da muss ich mich jetzt einmal anmelden, ich muss einmal sagen, wer ich bin. Und das ist jetzt mein Demo-Username hier in der contoso-demo.net. Und jetzt melde ich mich an. Und der sagt jetzt schlauerweise, ja, das ist nett, dass du dich anmelden willst, ich kenne dich auch, aber ich muss mich jetzt einmal überhaupt verwalten lassen. Und da könnte jetzt im Hintergrund auch der System Center wieder reinkommen mit Intune und sagen, das ist etwas, wie ich Policies rausgeben möchte, weil ein RT-Gerät kann ich ja jetzt nicht über Domain-Richtlinien zum Beispiel direkt verwalten. Was hier auch wichtig wäre, wenn Sie ein Domain-gejointes Gerät haben, auch da bin ich beim Aufbau der Demo am Anfang reingefallen, dann würde er gar nicht fragen, wer er ist, sondern er würde im eigenen Forest schauen, ob ein Workplace-Join enabled ist, wenn ich das jetzt durchführe, und genau den machen. Ich kann dann gar nicht auf dieses Demo-Net raus, weil er das vom System kennt. Das heißt, es muss ein Workgroup-Gerät sein oder halt ein nicht bekanntes, weil dann macht auch nur der Workplace-Join Sinn. Wenn ich schon einen Domain-Join habe, habe ich eh schon mehr. Aber es ist so beim Ausprobieren von den Demos halt etwas, wo man reinfallen kann. Und da sagt er jetzt in der Preview, dass ich eben ein Windows 8.1 Gerät brauche, oder wenn ich übers ein iOS habe, was er hier nicht erkennt, dann muss ich halt entsprechend auch auf eine Seite für iOS Enrollment gehen. Was mache ich dann, wenn ich jetzt Workplace Join durchführen möchte? Ich gehe hier in die Settings, sage Change PC Settings, Network. Und da gibt es jetzt dieses Workplace-Icon, und hier kann ich jetzt sagen, wer bin ich? Jetzt muss ich mich nochmal identifizieren. Ja, schreiben sollte man auch kennen. Und jetzt sage ich Join, wenn unser Netzwerk uns jetzt nicht verlässt. Dann komme ich jetzt auf die Startseite, wo er mich jetzt noch einmal validiert hat für den Workplace-Join. Und ich melde mich an. Und jetzt kommt die Active Authentication. Wir werden es dann jetzt nicht durchspielen, weil das von der Demo-Maschine sonst nicht funktioniert. Aber jetzt würde die Multifaktor-Authentifizierung passieren. Ich habe eh schon den Mist-Call. Ja, also jetzt ruft mich das Ding hier an und ich muss hier über die Tonwahl meinen PIN eingeben, den ich vorher hatte, und dann kann ich reinjoinen. Was ich jetzt mache ist, nachdem ich ja mit der Maschine schon gejoint bin, ich schalte auf den anderen Benutzer um, wo ich gejoint bin. So. Ach, das mit den Bildschirmauflösungen ist mühsam. Ja. Danke. Er mag mich nicht. So. Gehen wir daher. Dann melden wir uns mit dem anderen Benutzer an. Hier sehen wir, dass ich den Desktop-Hintergrund also auch für die Kacheln hinterlegt habe. Jetzt gehen wir in den Netzwerkbereich rein. Ich sehe hier jetzt die Workfolders schon eingerichtet. Hier sind meine Dokumente und wir sehen, das sind alles ganz kleine Dokumente, die da drinnen sind. Ich habe mit Data Access Classification Rights Management Service 145k nur den Text reingeschrieben, dass halt dieses VNext drinnen vorkommt, und an der Größe sieht man also auch, dass das jetzt schon mit Rights Management versehen ist, und da ist eben nur dieses Schlüsselwort dabei. Das habe ich ganz normal mit Word erstellt und da drinnen abgespeichert, und in dem Moment, wo er das merkt, wenn serverseitig dann der Prozess rennt von dem Data Scanning, dann wird es automatisch verschlüsselt. Steht dieses VNext nicht drinnen, also das ist ja wirklich ein ganz leeres Dokument, das ich hier habe, dann nehmen wir irgend so ein kleines, das da ist. Steht halt irgendwas anderes drinnen, Demo zum Beispiel, dann sehen wir, das hat ja nur ein paar wenige K und ist entsprechend nicht verschlüsselt. Das heißt, aus Benutzersicht, ich speichere in meinem privaten Bereich, in meinen Workfolder nach dem Workplace Join meine Daten rein, sind vom Systemadministrator vorgegeben bestimmte Eigenschaften zutreffend, und im einfachsten Fall ist es einfach ein Text, der da drinnen vorkommt, dann wird dieses Dokument automatisch, also ohne mein Zutun, verschlüsselt. Das gleiche geht natürlich auch für Excel. Ein Excel-Worksheet habe ich auch da, hat auch 137k und ist verschlüsselt. Aha. Haben wir vielleicht schon wieder was mit Netzwerk. Und da steht halt auch VNext drinnen, einfach testweise. Also das wäre diese automatische Verschlüsselung im Hintergrund. Und vom Netzwerk selber her ist es so, dass... dass ich da jetzt noch einmal in die Settings reingehe, PC-Settings, und da sieht man jetzt auch, dass dieser Workplace Join vorhanden ist. Da sieht man den User. Wenn ich hier jetzt sage Leave, dann sind also quasi alle meine Zugriffe wieder weg und es würde auch das Dynamic Wipe auf dem Gerät, wenn es so definiert ist, stattfinden. Ist in dem Demo-Environment nichts, da ist also wirklich nur die Verschlüsselung und das Joinen dabei. Was man aber jetzt als Unterschied noch sieht zu der anderen Maschine, wo ich angemeldet war, wenn ich hier auf die SharePoint-Contoso.com raufgehe, dann bin ich quasi angemeldet und sehe auch die Inhalte von dieser SharePoint-Seite, weil ich ja jetzt den Workplace-Join gemacht habe und das ist halt nur irgendeine Spielerei jetzt momentan drauf. Aber man kann gut erkennen, ja, bin ich authentifiziert und entsprechend sicher verwaltet und dem System bekannt, dann darf ich auf die SharePoint-Seite, die über den Web-Application-Proxy gepublished ist, bin ich nur mit dem Browser drauf und habe mich quasi nicht dem Unternehmen unterworfen, so wie es halt vorgeschrieben ist, dann habe ich halt keinen Zugriff. Und das kann ich dann für jede Plattform entsprechend passend machen. Wie Sie gesehen haben, für iOS und unsere 8.1er Plattformen werden wir das von Anfang an bringen. Auch hier ist die Überlegung, dass wir dann für einen Android-Client auch eine Form von Workplace-Join ermöglichen. Aber das ist nicht dieser First-Tier-Client aus unserer Sicht. So, jetzt haben wir sogar 5 Minuten früher. Ich bin soweit fertig. Haben Sie Fragen dazu? Bitte? Im Idealfall, also die Frage war, wenn ich Windows 8.1 in mein Unternehmen hineinbringen möchte, ob ich irgendwas anpassen muss. Wenn ich nichts von den neuen Funktionalitäten verwenden möchte, dann brauchen Sie gar nichts tun. Im einfachsten Fall, wenn Sie zum Beispiel dieses Boot to Desktop oder solche Dinge per Gruppenrichtlinien in einem ganz normalen Active Directory definieren wollen, dann müssen Sie zumindest das ADMX und ADML-File im SysVol-Container in der Policy-Definitionsvorlage einmal reinspielen von einer Admin-Maschine oder einem 2012 R2-Server, der da ist, damit Sie die Policies überhaupt setzen können, sonst gibt es das nicht. Aber das hätte eigentlich sonst keine weiteren Auswirkungen. Für den Vesus, da wird es auch ein Add-on geben, damit er die neuen Plattformen als Plattform kennt, einmalig, oder der System Center Configuration Manager, der in unserem Fall das Patchen übernimmt, wo ich die Categories anklicke und sage, ich habe eine neue Plattform, ich möchte ja nicht alles, was im Internet draußen ist, in meine Metadaten drinnen haben und auch auf meinen Content-Servern, sondern nur die Plattformen, die ich aktuell unterstütze und im, sagen wir mal, wir haben es geschafft, bis April 2014 XP loszuwerden, dann werde ich nicht bis in alle Zukunft weiter meine ganzen Depot-Server mit den XP-Badges vorhalten, sondern das werde ich dann auch entsprechend abmarkieren und diese ganzen Deployment-Shares löschen, damit wir die File-Server quasi kleiner sind. Aber wie Sie recht haben, entweder ich habe einen Vesus-Server 2012 R2, der kann es von Haus aus, oder es gibt für einen bestehenden Vesus einen entsprechenden Hotfix, damit er die neuen Categories kennt. Also das wird's. Aber das sind minimale, einmalige Sachen. Man muss wissen, ja. Ja? Die Frage war, ob Windows to Go nur auf einem USB-Stick funktioniert oder auch auf externen Festplatten. Ja, es funktioniert auf externen Festplatten. Auch hier gibt es zertifizierte Platten, aber da ist es meistens nicht so problematisch von der Zugriffsgeschwindigkeit. Bei den Sticks müssen es oder sollten es zertifizierte USB-3-Sticks sein, genau aus dem Grund, was wir heute gehört haben. Viele kleine Dateien lesen und schreiben in rascher Abfolge. Bei den Platten geht sogar mit USB-2-Platten. Halt nicht so toll, aber es gibt auch wirkliche Platten von Western Digital oder Seagate, die man für Windows to Go zertifiziert verwendet. Und auch da gibt es welche mit Cache und welche ohne Cache, aber das ist von der Empfehlung von unserer Seite. Sie gehen einfach auf Technet und schauen, was ist zertifiziert für Windows to Go und die werden auch offiziell supported. Bitte? Ja. Frage war, ob die ganze Platte verwendet wird. Ja, die wird, also wie beim Stick auch, der ist sonst nicht lesbar. Ein Windows-to-Go-Stick, wenn ich den da anstecke, den kennt das System so nicht. Der merkt zwar über die Plug-and-Play-Erkennung, es ist ein Stick dran, aber das ist es dann. Der wird beim Creator in einen anderen Modus versetzt, dass er dann so booten kann, aber ich kann dann nicht offline reinschauen und da drinnen herumhantieren. Von 8.1. Die Frage war, Workplace Join, alle Versionen, ja, die Antwort ist alle Versionen. Windows RT ist ja quasi die kleinste Version auf ARM-Plattform und es wird auch mit anderen Windows 8.1 nativ funktionieren, die ja technisch vielleicht gar kein Domain Join kennen, wie also ein Windows 8.1 ohne irgendwas, die Home Edition Nachfolger. Selbstverständlich kann ich die genauso reinjoinen wie das RT. Und die, die technisch auch Domain join können, können es auch. Auch die kann ich mit Mobile Device Management verwalten. Auch das ist vielleicht heute nicht ganz klar herausgekommen. Ich kann die mit Gruppenrichtlinien verwalten und den modernen Teil, den wirklichen quasi abgeschotteten Teil, theoretisch parallel dazu mit OMADM auch noch verwalten, wenn ich möchte. Für 8 wahrscheinlich nicht, weil 8 mit 8.1 quasi wie Service Pack, Feature Pack, wie immer man dazu sagt, das ist quasi die Familie 8. Für 7 könnte es sein, dass wir dann noch was bringen, aber ist noch nicht angekündigt. Aber es könnte sein, dass der Markt das erfordert, dass ich Workplace Join auch dafür mache, nachdem es für iOS auch geht und für Android nachgeliefert wird, ist es prinzipiell etwas, was nicht in der 8.1 Codebasis fixiert ist, aber für 8.0 bezweifle ich, dass wir es da bringen. Und das wird auch jeder freiwillig dann kein 8.0 verwenden, wenn 8.1 da ist. Weitere Fragen? Ansonsten stehe ich Ihnen jetzt in der Pause zur Verfügung und mache Platz für meine Kollegen, die den letzten Vortrag über Windows Server 2012 R2 und System Center 2012 R2 machen und danke für Ihre Aufmerksamkeit.